Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt heute Dr. Nam Truong, seines Zeichens Co-Founder und CEO von Stable Energy. Man hat sich dort auf Batteriespeicher spezialisiert im Bereich, ja, im größeren Bereich definitiv über den Heimspeicher hinausgehend eher für Industrie gedacht, dort aber mit einem ganz anderen Ansatz, wie es eben Marktbegleiter am Markt im Moment machen. Wo genau die Unterschiede sind, was man besser, was man anders macht, das erklärt uns am besten selbst. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Nam. Viel Spaß damit.
Hallo Nam, servus und vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast bist und uns ein wenig mehr über Stable erzählst. Bevor wir da allerdings eintauchen, stelle ich gerne mal unseren ZuhörerInnen selbst vor, wer du bist, was du machst und wer Stable ist.
Ja, super gerne, Sebastian. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich. Ich bin Nam Truong. Ich bin CEO und Mitgründer von Stable Energy. Ich habe einen technischen Hintergrund. Ich habe Elektrotechnik studiert und dann zum Thema Batteriespeicher promoviert, bevor wir Stable Energy gegründet haben.
Stable Energy ist was? Was macht Stable Energy?
Stable Energy ist ein Unternehmen aus München und wir machen jetzt vorrangig Batteriespeicher für Industrie und Gewerbe. Und das Besondere ist, dass wir nicht perfekte Batterien verwenden können, Second Life, Second Chance, vor allem aus der Automobilindustrie, die wir dann Unternehmen hinstellen, um ihre Stromkosten zu optimieren. Das Ganze basiert auf unserer eigenen Wechselrichtertechnologie, die es aus meiner Sicht erst möglich macht, diesen Ansatz dieser, nicht perfekten Batterien zu skalieren.
Und das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle, weil wir heutzutage, wenn wir über Energiewende, also den Wandel hin zu erneuerbaren Energien, weg von den fossilen sprechen, hört man zwar immer von Windrädern, Photovoltaik, Wasserkraft und so weiter, aber diese Batteriespeicher werden bisher eher weniger erwähnt und sind aber so ein essentieller Bestandteil dieser Energiewende schlussendlich. Und das habt ihr auch erkannt und geht ja damit auch an, oder?
Ganz genau, ganz genau. Also das ist genau das, was wir machen, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein Schlüsselbaustein ist für die Energiewende. Und warum das in der Vergangenheit noch kein großes Thema war, liegt einfach daran, dass wir noch nicht, diesen Anteil an Erneuerbaren hatten, wo es überhaupt notwendig war, quasi die Erzeugung und den Verbrauch zu matchen. In der alten Welt war das so, ich habe hier den Verbrauch, der ist natürlich volatil und die Kraftwerke steuere ich danach, um den Strom zuverlässig zu liefern. Das ist so, warum das jetzt erst beginnt, weil wir jetzt auch einen entsprechenden Anteil an Erneuerbaren im Strommix haben.
Dennoch hat man ja auch das Gefühl, dass die Energiewende gefühlt eher langsamer voranschreitet. Du hast gesagt, der Anteil der Erneuerbare ist gewachsen. Dennoch könnte es nach unserem beider Wunsch wahrscheinlich deutlich schneller gehen. Was sind aus eurer Sicht die Gründe dafür, dass es eben doch nicht so schnell voranschreitet?
Also grundsätzlich ist es so, an sich Deutschland das Energiewendeland, das ist so. Die Zeiten sind aber auch leider vorbei, wir wurden mittlerweile überholt. Das heißt, wenn wir sagen, es geht langsam voran, dann ist das, in unseren Hemisphären der Fall. Wenn wir jetzt weiter in den Osten schauen, nach China, die haben ja rapide Wachstumsraten, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und zu deiner Frage, warum wir glauben, dass das so lange dauert, hat natürlich verschiedene Gründe, aber der populärste und ich glaube auch der dringendste Faktor ist die Regulatorik dahinter. Da fängt das an bei den Genehmigungen, wo darf ich überhaupt was installieren? Das ist mal das eine mit den Baugenehmigungen und dann auch noch, wann darf ich etwas überhaupt anschließen? Und diese ganzen Prozesse sind sehr aufwendig und kosten Zeit und das schreckt dann auch viele Investoren ab, da in diesen Bereich zu gehen.
Da setzt ihr dann auch ein Stück weit mit an, eben mit den Batteriespeichern, um das ein Stück weit auszugleichen. Wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht kannst du das noch einordnen, wie ihr da eben auch unterstützt, damit wir das auch noch ein Stück weit besser greifen können.
Ja, das ist natürlich ein langer Prozess. Also grundsätzlich ist es so, diese ganzen Genehmigungen, die sind ja kompliziert, weil es die Aufgabe der Netzbetreiber ist, ein stabiles Stromnetz aufrechtzuerhalten. Jetzt haben wir den Fall Berlin, da waren jetzt mal 3 Stadtteile ohne Strom, das hat ewig gedauert. Und hatte natürlich auch weitreichende Auswirkungen, jetzt vor allem im Winter, aber auch im Sommer ist das eine Katastrophe. Und diese Aufgabe steht dem entgegen, einfach mal einen Erzeuger anzuschließen. Und was aus meiner Sicht noch so fehlt in dieser gesamten Komplexität, in dieser ganzen Gemengelage der Player, ist ein Verständnis zu haben und ein Konzept, wie man Batteriespeicher integriert, um das Ganze unter Kontrolle zu haben. Weil das ist ja die große Herausforderung. Ich habe Erneuerbare, habe da eine große Kapazität, Erzeugungskapazität. Und wenn die mal an einem Sommertag, der zufälligerweise auch noch windig ist, dann habe ich eine Riesenerzeugung. Und wohin jetzt mit dem Strom? Und das muss man dann ausgleichen. Und weil Batteriespeicher jetzt, ich sag mal, noch nicht so bekannt sind und das noch nicht so etabliert ist, dass die das eigentlich ausgleichen könnten, werden die im, als Worst Case angenommen und man denkt, okay, jetzt tun wir nochmal was obendrauf, was eigentlich unkontrollierbar ist und unser Bestreben als Netzbetreiber, die Stabilität zu sichern, entgegensteht.
Okay, also haben wir da schon mal Hausaufgaben zu machen, das erstmal zu erklären, zu erläutern, bevor wir überhaupt euer Produkt zum Einsatz bringen können. Aber ihr seid ja jetzt da auch nicht alleine auf weiter Flur unterwegs. Es gibt ja auch Marktbegleiter von euch, die mit ähnlichen Konzepten unterwegs sind, die es ein Stück weit anders definieren, als ihr das jetzt macht. Wenn du jetzt im Vergleich zu einem Marktbegleiter von euch, die kennst du sicherlich auch alle, Stable ein Stück weit einordnen müsstest und erklären solltest, was ihr denn grundlegend anders macht in eurer Ausrichtung oder in eurer Ausbildung der Komponenten, wie ihr euch da eben aufstellt, die Ansätze, die ihr wählt, wie würdest du das machen?
Also wenn man sich das Produkt von ganz außen aus der Vogelperspektive anschaut, dann ist das schwer zu unterscheiden, weil es ist ein 20-Fuß-Container, voll mit Batterien, voll mit Elektronik, mit einer Klimaanlage außen dran. Und da gibt es ein paar Löcher, wo man Kabel reinstopft, um das ans Stromnetz anzuschließen. Was das angeht, ist das auf jeden Fall, deswegen sind das Marktbegleiter, weil das erstmal eine ähnliche Lösung ist. Und um zu verstehen, was wir anders machen, ist es wichtig, reinzuschauen in den Kasten, sage ich mal. Und ich muss das immer gegenüberstellen. Ja, wir sind Batteriespeicher im Industrie-Gewerbebereich heute aufgebaut. Im Prinzip habe ich immer sehr lange Ketten von Batterien, sogenannte Hochvoltpack. Das ist auch ähnlich wie im Elektrofahrzeug. Und das macht man, um Kosten zu sparen und eine hohe Effizienz zu haben. Ja, da ist immer dieses, wie sagt man, eigentlich fast schon ein Naturgesetz bei den Ingenieuren, hohe Spannung heißt hohe Leistung. Und dazu braucht man genau dieses Hochvoltpack, eine lange Kette. Und der Nachteil in dem Fall ist, dass wie bei jeder Kette das schwächste Glied die Performance bestimmt. Wir haben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Wir nehmen immer noch die identischen Batterien, aber wir formen daraus keine lange Kette mit genau dem Nachteil, dass das schwächste Glied alles bestimmt, sondern wir haben kleinere, kürzere Kette. Also gehen vom 800-Volt-Pack auf die Modulebene, so um die 60 Volt. Und jedes dieser Batteriemodule bekommt eine unserer Elektroniken obendrauf, der modulare Multilevel-Wechselrichter. Und was macht uns damit dann anders? Und was hat der Kunde am Ende davon? Was wir machen, ist, dass wir den Sinusanlass erzeugen. Und wir machen das so, dass diese einzelnen Batteriemodule unabhängig voneinander angesteuert haben. Das heißt, ich schalte eine Batterie an, habe 50 Volt, ich schalte die zweite Batterie an, 100 Volt und so weiter und so fort und erzeuge so den Sinus. Und das Resultat ist, dass wir einerseits eine viel höhere Wandlungseffizienz haben. Ja, da müsste ich jetzt in die Elektrotechnik gehen, aber unsere Roundtrip Efficiency liegt bei über 94%. Das ist schon mal wesentlich höher als das, was wir auf dem Markt sehen und auch wissen, was passiert. Und Nummer zwei ist es auch so, durch diese Aufteilung der Batterien ist es so, wenn wir doch mal ein Batteriemodul haben, das schwächer ist, irgendwie ausfällt oder nach 7 Jahren weniger Kapazität hat als ursprünglich gedacht, dann können wir das ausgleichen und können immer noch die volle Leistung der anderen Batterien nutzen. Und was wir auch in unserem Konzept mit integriert haben, ist, dass diese einzelnen Batteriemodule sogar ausgetauscht werden können. Das heißt, durch Repowering, durch Austausch einzelner Module können wir das System wieder fit machen und fit halten über eine sehr lange Zeit.
Und ihr bringt ja natürlich dann auch den Vorteil mit, dass ihr gar nicht abhängig davon seid von einem speziellen Batteriehersteller wahrscheinlich, sondern wenn ihr jedes Modul einzeln ansteuert und einspeisen könnt, ist der Hersteller und der Typ wahrscheinlich erstmal egal, oder?
Ganz genau, ganz genau. Das ist genauso, wie du sagst. Und das ist auch der Grund, warum wir das Thema Second Life, Second Chance angehen. Abgesehen davon, dass es eine super Idee ist. Aber ich bin zum Beginn meiner Promotion schon auf das Thema Second Life gestoßen. Das war 2013, da war ich noch junger, naiver Doktorand, der die Welt retten wollte. Und da habe ich Second Life erfahren und habe gesagt, ah, cool, die Batterien werden recycelt, wenn die nur noch 80% Restkapazität haben. Und dann gibt es dieses Konzept, diese weiterzuverwenden. Und ich war wirklich sofort Feuer und Flamme. So, oh, wieso machen das nicht alle? Da muss ich mich jetzt schlau machen. Und nach einem Jahr hatte ich leider eine Ernüchterung, weil ich dann festgestellt habe, okay, die Alterung, also die Degradation, die Kapazitätsabnahme von Batterien ist super komplex. Also das ist wie im Handy eigentlich. Du musst es am Anfang nur alle 2 Tage laden und nach ein paar Jahren musst du es eigentlich fast 3-mal pro Tag laden, je nachdem wie du es verwendest. Man hatte das in der Promotion eigentlich schon abgeschrieben. Also wenn er mich 2016 gefragt hätte, Second Life ist das, hätte ich ganz klar gesagt, nee, das ist Quatsch. Das wird am Ende ein Marketing-Thema sein. Da wird es 3, 4 Speicher von den Herstellern geben, damit die sich schön damit Werbung machen können. Aber das zu skalieren, wie wir es brauchen, das wird nicht funktionieren. Bis mein Mitgründer und CTO Arthur Singer, Dr. Arthur Singer, mich gefragt hat, ob ich den mitgründen möchte. Und er hat mir diese modulare Multilevel-Convert-Technologie vorgestellt. Und nur nach Reflektieren und Nachdenken habe ich dann gesagt, ah ja, okay, also wenn Second Life skalierbar und erfolgreich, dann so. Und seitdem hat sich quasi diese Enttäuschung wieder gewendet und wir sind wieder dabei. Und das heißt, wir können Batterien nehmen aus gebrauchten, also gebrauchte Batterien nehmen aus Elektrofahrzeugen, wir können frische dazu packen. Also da sind wir sehr flexibel.
Wie ist es dann jetzt aktuell, wenn wir bei euch in den Speicher reinschauen? Vom Anteil her sehen wir dann 75% gebrauchte Module, die mit drin sind, 25% neu, oder meiner Vermutung nach wird es ja andersrum aktuell noch sein, weil der Second Life-Markt sich ja auch wesentlich langsamer entwickelt hat, als es eigentlich die Annahme war.
Das ist korrekt. Also die Batterien aus den E-Fahrzeugen, die halten wesentlich länger, als man vor 10 Jahren prognostiziert hat. Das heißt, der ursprüngliche Plan, diese Second Life-Batterien zu verwenden, die mussten wir fallen lassen, einfach mangels Batterien, die zur Verfügung stehen. Was wir aber auf dem Markt sehen und was auch unsere primäre Batteriequelle ist, ist Lagerware. Jetzt sage ich mal, die Automobiler, die haben quasi den ganz großen CATL, BYD, wie sie auch alle heißen, langjährige Abnahmeverträge mit einem entsprechenden Volumen gezeichnet. Und leider, muss man sagen, ist der Absatz zumindest der deutschen Elektrofahrzeughersteller enttäuschend. Das heißt, die haben Lager voll mit Batterien, die eigentlich fabrikneu sind. Aber da gibt es eine interne Regel bei denen, dass diese Batterien nicht mehr ins Elektrofahrzeug kommen, wenn die länger als ein halbes Jahr auf Lager sind. Und das sind die Batterien, die wir verwenden.
Dann profitiert ihr ja sozusagen direkt von der Absatzflaute, wenn wir es mal so nennen wollen. Wobei die ja jetzt de facto eigentlich auch gar nicht so, also ist natürlich nicht so hoch wie erwartet, aber auch nicht so schlimm, wie es immer kundgetan wird in den Medien. Das muss man ja auch mal schlussendlich sagen. Aber ihr seid in dem Sinne dann aktuell zumindest Profiteur, dass man ein Stück weit hinter den eigenen Erwartungshaltungen ist.
Ganz genau, ganz genau. Das ist das, was die Opportunität, mit der wir gerade arbeiten. Aber das Schöne ist, wir sind nicht davon abhängig. Das heißt, wir könnten jetzt auch schwenken und sagen, okay, dann lass uns die neuen Batterien nehmen aus China, Korea, Japan, wo auch immer das Volumen jetzt herkommt, zum Großteil aus China. Und das Schöne ist mit unserer Technologie, wir können die Lebensdauer trotzdem noch verlängern. Ja, wir haben es jetzt bewiesen, wir hatten auch schon echte Second-Life-Batterien zusammen mit unserem Partner Encore Deutsche Bahn und haben da Batterien von Kia genommen und das sind wirklich gebrauchte Batterien, die wir auch schon seit mehreren Jahren im Betrieb haben.
Wenn wir da aber an dem Punkt sind schlussendlich, du sagst, ihr könnt das austauschen, ihr könnt da wechseln, ihr seid flexibel, ist es auch vom Kostenfaktor so, dass dann schlussendlich der Endkundenpreis ähnlich bleibt? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass da unterschiedliche Margen drauf sind, beziehungsweise Einkaufspreise, ob ich das jetzt komplett neu hole oder eine Lagerware, die eh weg muss. Und Platz ist rar bei Automobilherstellern, gerade bei Batterien, die ja auch noch speziell gelagert werden müssen wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, dass man da eventuell günstiger in Bezug ist, was sich ja dann wieder auf den Preis auswirken könnte.
Ja, ganz so ist es dann doch nicht. Wir müssen eine gewisse Marge erzielen, um Gehälter zu zahlen, um quasi das Unternehmen am Laufen zu halten. Und das ist jetzt eine sehr, wie sagt man, sehr krasse Marktdynamik eigentlich. Also wenn wir uns vergleichen mit den großen chinesischen Playern, dann ist das nicht das gleiche Playing Field. Also wenn wir uns das anschauen, wie sehr die gefördert wurden, jetzt nicht pro Batteriespeicher, aber das Land kostet nichts, die haben Zugriff auf Gelder und haben auch keine Marge, die sie so richtig erzielen können. Jetzt sehen wir tatsächlich den Trend genau andersrum, dass die Regierung der Batterieindustrie in China sagt, ja okay, hört jetzt mal langsam auf mit dieser Überkapazität, weil die schadet uns jetzt mittlerweile auch. Das heißt, wir sind nicht wesentlich teurer als die chinesischen Player, aber schon noch spürbar teurer. Und das ist genau quasi das, womit wir kämpfen können, weil ich sag mal, wo der Markt gerade steht, da muss man sich ja erstmal so ein Verständnis entwickeln für die Technologie, was es eigentlich bedeutet für das Gesamtprojekt, wenn ich dann so ein Speicherprojekt umsetzen möchte. Und wenn wir jetzt gerade in der Phase sind, wo quasi die CapEx, die anfänglichen Investkosten am meisten zählen, dann ziehen wir oftmals den Kürzeren. Unsere Partner und unsere Kunden, die wir gewonnen haben, die schätzen sehr, dass man quasi mit uns einen sag mal, lokalen, regionalen Player haben, der auch erreichbar ist. Also ich will da jetzt nicht irgendwie fern aus schlecht reden, dass da eine schlechte Qualität ist. Das stimmt absolut nicht. Also die sind schon zu Recht marktführend, weil die Qualität sehr gut ist. Wo wir Defizite sehen, ist, ich sag mal, im Service-Netzwerk. Weil auch wenn die Qualität sehr hoch ist, ja, da schwirren verschiedenste Zahlen im Raum, gibt es Ausfallraten oder Probleme bei gut 15% aller Speicher. Ne? Das sind so Zahlen, die so ein bisschen herumschwirren. Und wenn du dann quasi niemanden vor Ort hast, der innerhalb von Tagen antwortet und sich darum kümmern kann, dann habe ich oftmals einen Batteriespeicher für sehr viel Geld angeschafft. Dann jetzt sind wir nicht im Heimspeicherbereich, sondern im größeren Speicherbereich. Dann habe ich mehrere hunderttausend Euro bis mehrere Millionen investiert und das Ding steht 4 Monate herum. Das kombiniert mit unserer Technologie, die uns eine gewisse Ausfallsicherheit ermöglicht, das ist das, was unsere Kunden schätzen.
Kann man nachvollziehen, weil, so wie du sagst, man hat einen gewissen Invest, den man tätigt und möchte ja dann auch, dass der Batteriespeicher arbeitet, was ja bei euch auch der Fall ist, dass ihr nicht nur Strom aus dem Netz puffert und wieder mit eingebt, wenn er benötigt wird, sondern, ich sag mal, Stichworte Eigenverbrauchsoptimierung, Peak Shaving, dynamische Stromtarife, das ist ja auch das, was ihr oder womit ihr werbt. Oder warum dieses Schlagwort? Wird aus deiner Sicht da der Speicher, der Nutzen von Speichern derzeit aktuell noch unterschätzt, weil man diese Begrifflichkeiten und die Themen, die dahinter stehen, noch gar nicht auf dem Schirm hat?
Ja, ich glaube, das sind auch verschiedene Faktoren. Der größte Faktor aus meiner Sicht, persönliche Meinung, ist, dass es ein sehr kompliziertes Werkzeug ist, wenn wir Batteriespeicher so bezeichnen möchten. Ich sag mal, eine Windkraftanlage oder ein Solarpark, den kann man gut erklären. Ich stelle da was hin. Das erzeugt man dann über 20 Jahre oder eigentlich unendlich, bis das Ding kaputt geht, Energie, Strom. Punkt. Da muss ich nicht viel mehr erklären, da kommen keine Emissionen, ich muss das nicht ständig mit irgendwelchen Brennstoffen nachfüllen. Fertig. Im Vergleich dazu haben wir jetzt den Batteriespeicher und da ist die Frage, was macht der denn jetzt eigentlich? Wozu ist der denn da? Ich sag mal, der einzig erklärbare Fall ist wirklich die Eigenverbrauchsoptimierung, weil ich sage, okay, den Überschussstrom, den mir meine Solaranlage erzeugt, den speichere ich und den nutze ich dann abends selber. Das ist das Anschauliche, das versteht man. Das ist aber leider auch der Fall, der am unwirtschaftlichsten ist. Und wenn ich quasi nicht mehr im Heimspeicherbereich bin, sondern für Unternehmen einen Speicher anbiete, dann werden die ja nicht aus Idealismus in so einen Batteriespeicher investieren, sondern möchten ja wirklich Return haben, also Ersparnisse. Und dann muss ich reingehen und sagen, na gut, was kann denn so ein Speicher machen? Der kann Peak Shaving machen. Was bedeutet das? Für jede Lastspitze bezahle ich beim Netzbetreiber auch ein Netzentgelt. Oder ich habe bestimmte Hochlastzeitfenster, was ein ähnliches Prinzip ist. Und da geht es schon sehr tief in die Energiewirtschaft und das muss man erstmal erklären. Und das ist auch etwas, was wir in unseren Kundengesprächen sehr viel merken, dass da noch sehr viel Education, sehr viel Aufklärung notwendig ist. Auch mit der komplexen Regulatorik, die bei uns gilt.
Du hast das Stichwort Netzentgelt eben gerade beim Peak Shaving gesagt. Da gibt es jetzt aber die Lösung dafür. Es gibt ja Zuschüsse. Es wird ja jetzt besser alles. Oder wie siehst du das?
Das ist auf jeden Fall, also diese Subventionen, die Bundesregierung für dieses Jahr quasi reinschießt, sage ich mal, das führt zu Ersparnissen. Wenn man sich das Ganze aber nochmal überlegt, und da merken wir auch quasi die Rückmeldung von unseren Kunden, von Unternehmern, die sagen, okay, möchte ich denn, um das Überleben meiner Firma zu sichern, darauf bauen, dass quasi die Bundesregierung die nächsten Jahre auch wieder Milliardensummen, 6,5 Milliarden oder mehr subventioniert? Oder müsste ich quasi das als Weckruf nehmen und in eine eigene Infrastruktur zu investieren, um die Stromkosten stabil zu halten? Und ich bin davon überzeugt, die Unternehmen, die es in den nächsten Jahren noch geben wird und auch in den nächsten Jahren noch geben wird, das werden diejenigen sein, die investieren. Und alle anderen, die es nicht machen, die hatten dann Glück, weil die Bundesregierung doch über 10 Jahre Subventionen raus verschenkt.
Wenn wir jetzt auch hier nochmal den Blick zurückwerfen, ihr habt das vorhin gesagt, Second Life. Es gibt ja auch noch das Thema Batterierecycling, was ja vor allem dann jetzt wieder für die Kette nach euch relevant wird, für die OEMs dann vor allem auch, die ja ihre recycelten Batterien wieder mit reinbringen wollen. Das verzögert sich ja auch noch. Da gibt es auch wieder einen Widerspruch, weil der OEM möchte die wahrscheinlich so schnell wie möglich dann wieder recycelt haben. Ihr würdet gerne Second Life haben. Wo ist denn da, also wo kann man sich denn da treffen schlussendlich?
Das wird eine sehr interessante Entwicklung. Da stimme ich dir absolut zu. Wenn wir ich sag mal, sehr weit in die Ferne blicken, dann glaube ich, wird es mit den ganzen Recyclingquoten, die uns von der Batterieverordnung oder von der Battery Regulation vorgegeben wird, wird der Markt für Second Life dünn. Auf der anderen Seite, wenn wir uns ehrlich anschauen, wie die, ich sag mal, unsere Recyclingkapazität in Europa aussieht, dann glaube ich, werden wir sehr viele Batterierückläufe haben, ein sehr hohes Volumen, die uns dann auch zur Verfügung stehen werden. Das heißt, es wird sehr viele Jahre geben, in denen Second Life wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein wird, diese Batterien überhaupt loszuwerden. Weil es dauert ja auch eine Weile, bis so eine Recyclingfabrik aufgebaut wird. Und so wie ich das sehe, wenn wir uns die Wirtschaftlichkeit des Recyclings anschauen, werden sehr viele froh sein, quasi das nochmal hinauszuzögern. Das heißt, meine Vorhersage, sage ich mal, meine Hypothese ist, dass diese Recyclingquoten nochmal aufgeweicht werden, weil man sich dann in die Augen schauen muss und sagt, okay, wir möchten eine Recyclingquote von X%, ja, aber so viele Rückläufer gab es ja noch gar nicht. Also wie will man das denn anstellen?
Leuchtet auf jeden Fall ein und spiegelt es ja mit den Eindrücken, die ich sozusagen aus der Industrie habe, wieder und gehe ich von aus, dass das auch so kommt. Nichtsdestotrotz hast du ja auch gesagt, wenn man sehr weit in die Ferne blickt, dann sieht man das. Wenn wir jetzt mal in die Ferne blicken, die nächsten 10, 15 Jahre vielleicht und euch gibt es immer noch am Markt, ihr seid weiterhin ein erfolgreiches Unternehmen oder noch erfolgreicheres Unternehmen, woran würdest du dann festmachen, dass Stable erfolgreich war in der Arbeit, die man sich auf die Fahne geschrieben hat? Und zwar nicht jetzt als Unternehmen an rein, ich sag mal, Umsätzen oder Gewinnen gemessen, sondern als Teil unseres Energiesystems, was uns jetzt ja auch hier in dieses Gespräch geführt hat.
Das ist eine spannende Frage. Wie messen wir das? Wie würden wir es erkennen? Also einerseits würde ich sagen, ist das quasi die Energiewende ein Erfolg wird in weiten Teilen Europas und weltweit eigentlich. Und wie erkennt man das? Na, einerseits, dass wahrscheinlich Diskussionen darüber, ob eine erneuerbarenbasierte Stromversorgung überhaupt möglich ist, verstummen. Das gibt's ja immer wieder mal. Kriegt man zumindest auf Social Media mit, dass manche Leute sagen, das geht ja gar nicht. So, okay, euch schon. Und dann auch, dass unser, ich sag mal, Stromnetz, unser ganzes System nicht mehr so zentral ist, sondern, ich sag mal, in kleinere Zellen, ich weiß nicht, ob du diesen zellulären Ansatz schon mal gehört hast, ich vermute ja, dass es viele kleine, wie sagt man, Unternetze gibt, die dezentral mit Speichern stabilisiert sind. Und dann hoffe ich, dass man solche Meldungen wie Berlin nicht mehr hört, dass man sagt, okay, da gibt es einen Stromausfall, der ist aber in wenigen Stunden wieder quasi aufgehoben oder es gibt es vielleicht auch gar nicht mehr. Also das wäre quasi der Erfolg, wenn wir uns das gesamte Energiesystem anschauen. Jetzt bin ich aber auch sehr quasi fixiert auf die Batterie- und Speicherindustrie. Und wenn ich darauf blicke, dann würde ich sagen, Stable Energy war erfolgreich. Wenn wir in 10 Jahren sagen, hey, überleg mal, was wir 2026 gemacht haben. Da haben wir Batterien recycelt und weggeworfen. Völlig unverständlich, weil die waren ja noch alle gut. Also, dass wir quasi diesen Standard gesetzt haben, nicht mehr diese Hochvolt-Batterien, diese, ich nenne es mal, Wegwerfarchitektur zu etablieren, sondern quasi unsere Art und Weise in den Markt getragen haben. Und dass wir als europäische Player auch quasi beitragen, dass wir so eine gewisse Unabhängigkeit erreichen, so wie wir es gerade anstreben, was die Energieunabhängigkeit angeht.
Sehr gut formuliert, vielen Dank. Ich hoffe aber, dass wir uns natürlich vor 2036 dann nochmal hören. Und auch mal einen Zwischenstand mitbekommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen von Stable, was ihr macht, wie ihr euch ausrichtet und wie ihr euren Teil dazu beiträgt, die Energiewende voranzubringen. Vielen Dank für deine Zeit, Marc.
Vielen Dank dir. Freut mich.
E-Mobilität stand jetzt nicht unbedingt komplett im Fokus der aktuellen Podcast-Folge, hat aber eben aufgezeigt, dass erneuerbare Energien und E-Mobilität Hand in Hand gehen und auch einfach miteinander gedacht werden müssen. Das hat uns hier Namen auch ganz gut aufgezeigt, eben auch die Vorteile, wie man das miteinander spielen kann. Und auch miteinander oder gemeinsam davon profitieren kann schlussendlich. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei der aktuellen Podcast-Folge. Und ich würde mich freuen, wenn du bei der kommenden wieder zuschaltest. Am Sonntag nächste Woche ist es soweit. Mach's gut, bis dahin, ciao.